Im Ankündigungstext der Veranstaltung werden Sie als Meister der Sprachmontage und Gedankenkunst bezeichnet. Ist das Selbst- oder Fremdwahrnehmung?
Das ist auf jeden Fall Fremdwahrnehmung. Das grenzt schon nahezu an, was die Lacanianer oder Psychoanalytiker als symbolische Kastration bezeichnen. Das heißt, man wird so hoch angekündigt, hoch gelobt, dass dann am Ende dann, wenn man das die reale Person dann sieht, das kann man nur enttäuscht sein. Aber ich nehme es trotzdem gern als Kompliment hin, weil ich dann meine Meisterschaft an der Meisterschaft noch feilen kann und die weiter vorantreiben kann. Also ich sehe das als Aufmunterung.
Wie nehmen Sie sich denn selbst wahr, vielleicht auch in Abgrenzung zu dieser Meisterschaft, die Ihnen da angedichtet wird oder angereicht wird?
Oh Gott, das wäre ein 3-Stunden-Thema.
Ja, wir haben Zeit.
Ich nehme mich vor allem als Problematisierungsakteur wahr. Das heißt, ich gucke irgendwie, wo es hakt, wo irgendwas im Argen ist, und da versuche ich irgendwie meine Themen oder meine Thesen oder meine Sprache unterzubringen oder damit etwas zu machen. Das würde ich so als kürzeste Form bezeichnen, also als kürzeste Definition ansehen.
Sind in diesem Ankündigungstext, auf den ich mich hier beziehe, nur so ein paar Zeilen, die sich dann auch auf Ihre Person beziehen, aber die enthalten dann auch gleich ein paar steile Thesen. Eine haben wir jetzt schon abgearbeitet, aber beispielsweise werden Sie dann auch da zitiert mit den Worten: Die erste Literatur ist schon immer Bühnenliteratur und deren Performer Kultursklaven. Inwiefern sehen Sie sich da in dieser Linie?
Naja, als freischaffender Künstler ist man sowieso es gibt diesen Ausdruck der Selbstausbeutung und so weiter, man ist Sklave seiner selbst, weil man sich irgendwie ständig in Gebiete vorwagt, die einen womöglich ins Verderben stürzen können. Der Poet Modit ist ein klassisches Beispiel, existenzialistisches Künstlerdasein, das eigentlich keinen Zwecken folgt, aber sich sozusagen an der eigenen Arbeit abquält. Aber hier in diesem Kontext, bei diesem Zitat geht es um was anderes. Da ging es um die antike Tradition. Mich hat fasziniert, dass natürlich der Ursprungsmythos, die antiken Mythen wurden ja oral tradiert. Das heißt, sie wurden lyrisch oder rhapsodisch, also durch Gesang oder durchs Lautlesen vermittelt. Und im antiken Griechenland gab es dann später in der klassischen Phase gab es spezielle Leute, die das sozusagen vollführten, und viele von denen waren Sklaven. Also man nannte diese Funktion die Vorleser, das waren die Anagnostei, und oftmals waren das die Haussklaven, die Rhapsodien und die mythischen Gesänge zu Hause oder teilweise auch öffentlich vortrugen. Platon nennt Aristoteles, als Aristoteles mal nicht zur Akademie kommt, Anagnostei, also Anagnostes nennt er ihn, weil er zu Hause bleibt und liest, anstatt sozusagen an der öffentlichen Rede teilzunehmen. Also das bezieht sich, dieses Kultursklaventum hat sozusagen diese zwei Aspekte. Diese Selbstversklavung als freischaffender Akteur in einer zunehmend kunstfeindlich werdenderen Welt und andererseits diesen historischen Kontext der oralen Tradition, die teilweise durch Sklaven vermittelt wurde. Also es ist ein spezieller Kontext.
Also der Begriff Kultursklave ist keiner, den Sie so sehr auf sich selbst beziehen, sondern er ist quasi Teil dessen, was sozusagen den Stoff liefert für Ihre Performance.
Das ist so, wie soll ich sagen, so eine historische Kontextualisierung dieser oralen Tradition. Bei dem Salon geht es um Klangkunst im weitesten Sinne. Das heißt, um etwas, was erklingt. Und für mich war faszinierend einfach die Tatsache, dass die erste Literatur etwas ist, was klingt, was erklingt, also was etwas Musikalisches ist. Also ich bezeichne eben die erste Literatur, mit erster Literatur meine ich eben den mythischen Ursprung des Abendlands, also die Geschichten, die weitererzählt wurden, die dann in großen Werken zusammengefasst wurden. Homer zum Beispiel oder andere große Dramaturgen später.
Und nochmal konkreter die Frage, das ist sozusagen auch das, womit sich dann Ihre Performance beschäftigt?
Meine Performance setzt irgendwie woanders an. Bei mir geht es darum, ich habe in den letzten Jahren hab ich begonnen, da ich Pianist bin, ein Klavier in meine Vorträge oder Präsentationen einzubeziehen. Und da bin ich, das ist etwas, was mich reizt, was jenseits des puren Vortrages geht. Und in diesem Zusammenhang macht es irgendwie Sinn, dieses Format diesen Salon für, vom Hörensagen einzubeziehen. Das ist der Reiz für mich, da weiterzuarbeiten an diesem Format. Und mein Thema ist eigentlich eher die Einschreibungen von kultureller Identität in bestimmtes Tonmaterial. Das ist irgendwie mein Grundthema hier. Also wie in vermeintlich unpolitischer Musik Politik eingeschrieben ist. Und zwar auf unterschiedliche technische oder ästhetische Verfahren Bezug nimmt. Ein klassisches Beispiel ist Alvin Lussiers Performance von 1969, I'm Sitting in a Room. Und in dieser Performance hat der Lussier einen Satz einfach aufgenommen von sich in einem kleinen Raum. Diese Aufnahme dann über einen Kassettenrekorder in den Raum wieder abgespielt und diese Aufnahme dann wieder aufgenommen. Dann die neue Aufnahme wieder aufgenommen, etc., etc. Was folgte war, dass die Eigenfrequenz des Raumes immer deutlicher zu hören war, bis am Ende der Satz verschwunden ist und man nur ein Wummern, und zwar die Eigenfrequenz des Raumes, wahrnahm. Und das ist, wo ist da die Politik? Die Politik ist nämlich, was man heute als Echo Chamber bezeichnet. Es geht nämlich nur um die Eigenfrequenz des Raumes, des politischen Raumes, und die eigentlichen Aussagen spielen immer weniger eine Rolle. Und das ist für mich so eine Art symbolische Übertragung, wo Musik und Politik auf einer Ebene stattfinden. Mhm. Vielleicht abstrakt jetzt, aber das wäre so ein Beispiel. Und ich mache das eben am Tonmaterial fest. Ich möchte nicht, mein Problem ist, dass ich nicht zu viel verraten möchte, weil ich habe eine Praxis als Musiker und erfahre viel Feedback über bestimmtes Tonmaterial, das wir verwenden in Bühnen etc. Und oftmals sind bestimmte politische oder kulturelle Zuweisungen mit diesem Tonmaterial verbunden. Also bestimmte Skalen klingen nach dem und dem Kulturraum, andere wieder nach anderem Kulturraum. Also mich interessiert im Grunde diese Zuschreibung, die Politik der Musik, wenn man so will. Das ist sozusagen mein Thema.
Mhm. Wir müssen ja auch nicht konkret so drauf eingehen, alles schon vorwegnehmen, aber man kann ja auch abstrakter darüber reden, zum Beispiel inwiefern die Performance oder der Rahmen der Performance schon festgezurrt ist und wie viel Platz sie sich dann bei der sozusagen Ausübung live vor Publikum noch Platz lassen für Improvisation.
Aha, genau, ja. Ja gut, weil ich habe jetzt Schwierigkeiten, im Grunde habe ich diese Performance ist am Sonntag ein Konglomerat oder eine Zusammensetzung von zwei Performances, die ich schon gemacht habe, eine in HKW in Berlin und eine andere im Kontext mit einem Autorenkollektiv, mit dem ich toure, Poets of Migration, also Poem. Es gibt so eine Linie, die ich verfolge, und dazwischen drin gibt es eine Improvisation. Und das ist so eine Mischform aus improvisierten und festgezurrten Content.
Mhm. Wie lange arbeiten Sie an sowas, bis Sie damit vor Publikum gehen? Proben Sie das bei sich zu Hause irgendwo?
Ja, ich probe das. Also alle Texte, die ich schreibe, sage ich mir laut vor, um das Timing und die Rhythmik und die Prägnanz besser herauszuarbeiten. Ich habe im Rahmen meiner Praxis in den letzten 10 Jahren oder so, würde ich sagen, hat sich immer mehr das Bühnenliterarische vom Literarischen getrennt oder von Texten, die man liest, und die Texten, die man vorträgt. Das sind für mich zunehmend zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Was im Theater als Strichfassung bezeichnet wird, wende ich im Grunde für die eigene Bühnenpraxis an. Also ich schreibe gleichzeitig eine Strichfassung. Von Anfang an schreibe ich eine Strichfassung und streiche nichts weg, sondern ich denke schon mit Querstrichen im Kopf. So.
Wir haben jetzt auch schon ein bisschen darüber geredet, was so das Thema ist. Da wurde es dann auch schon etwas komplexer. Ja. Wie viel Vorwissen muss man denn mitbringen, um bei Ihrer Performance durchzusteigen? Oder geht es am Ende gar nicht so sehr um Verständlichkeit, sondern vielleicht eher um Ästhetik, oder jeder und jede soll sich da rausnehmen, was er oder sie gerne mag oder was ihn oder sie anspricht?
Idealerweise muss man gar nichts wissen. Das ist mein Paradies, dass man gar nichts wissen muss, dass man alles erfahren kann. Aber das Ideal lässt sich natürlich nicht immer erfüllen. Mein Format spielt so ein bisschen mit der Vorstellung eines Workshops, eines Klavierworkshops, wo ich im Grunde etwas zu erklären vorgebe, aber die eigentliche Geschichte spielt sich sozusagen jenseits dieser Erklärung ab. So. Ich spiele sozusagen mit dem Format, als ob es sich irgendwie so um einen Workshop handelt. Und ich hoffe, dass sozusagen durch die Erklärungen, die gegeben werden, jeder was irgendwie mitnehmen kann. Also man braucht kein Vorwissen in dem Sinne, nur eine gewisse Intuition und Offenheit für etwas, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat.
Mhm. Okay, ich glaube, wenn wir da jetzt weitergehen würden, würden wir wirklich schon sehr, sehr, sehr viel vorwegnehmen. Deswegen vielleicht noch eine letzte Frage zu den vorhin schon angesprochenen steilen Thesen in diesem Ankündigungstext. Sie werden da auch weiterhin zitiert mit den Worten: Bücherwürmer kommen, wenn der Schall verklungen ist. Und ich fand, das klingt jetzt auch schon ein bisschen wertend. Ist denn lautes Lesen Ihrer Meinung nach leisem vorzuziehen oder interpretiere ich da jetzt zu viel rein?
Das ist aus einer polemischen Grundhaltung des Bühnenliteraten entstanden, also dieser Satz. Das heißt, aus dieser polemischen Situation werde ich natürlich als Performer den performativen Text vorziehen und Bücherwürmer abwerten. Das bezog sich im Grunde einfach darauf, dass die erste Literatur Bühnenliteratur ist, also akustisch ist. Und das, was man sonst als Literatur bezeichnet, also das Buch, viel später kam das. Also wenn der Schall verklungen ist, das heißt, die orale Tradition, wenn die ihre Arbeit gemacht hat, dann kommen die Leute, die das archivieren und aufschreiben etc. etc. Man kann es polemisch lesen, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, aber man kann einfach das chronologisch sehen, dass die Aufschreibsysteme, Archivierungssysteme erst viel später kamen.
Wären Sie eigentlich daran interessiert, das, was Sie da machen, auch mal tatsächlich in einem Studio zu machen, also so richtig auszuproduzieren und dass alles irgendwie so seinen Platz hat und so, dass man es wirklich montiert und richtig aneinander fügt und dann irgendwo mal in irgendeinem Sender sendet oder auf irgendeine CD presst, oder ist Ihnen live dann doch lieber und ist doch eher das Format, das Sie schätzen?
Ja, es ist eine gute, also es ist eine naheliegende Frage, die es zwar immer wieder gestellt hat, aber es hat sich bislang noch nichts ergeben, ich habe bislang mit Radio nicht so viel Kontakt gehabt. Und es ist so, dass ich an den Sachen permanent irgendwie arbeite. Das ist nicht, es gibt kein fertiges Hörstück, das ja wie ein Theaterstück in sich geschlossen ist, sondern es ist ein offenes Format. Natürlich kann man das auch aufzeichnen. Also ich habe im Prinzip nichts dagegen. Man würde da anders arbeiten, glaube ich. Aber im Grunde ist es naheliegend und es würde total Sinn machen. Ja.
Aber also die Frage geht jetzt in die Richtung, hätten Sie dann auch Lust darauf oder würden Sie sich dann in Ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen irgendwann?
Nee, weil man kann innerhalb eines zeitlichen Rahmens ja auch sehr gut improvisieren. Das ist ja auch möglich. Also ich würde mich da jetzt überhaupt nicht eingeschränkt fühlen. Als Musiker nimmt man ja ständig im Studio auf und das ist einfach eine andere Situation natürlich als eine Bühne. Und man weiß dann, wie man dann vorgehen muss im Studio versus Bühne. Das sind verschiedene Kontexte auch, also verschiedene Zugehensweisen, also aus meiner Sicht. Das wäre also jetzt irgendwie kein Problem, ich würde mich nicht eingeschränkt fühlen. Und klar hätte ich Lust dazu, weil es irgendwie eine Herausforderung ist.